Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen und wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben.
Ja, herzlich willkommen zurück und wir freuen uns wieder, gemeinsam über Politik zu reden.
Und zwar über die 100-Tage-Bilanz.
Oh ja, das war ja zu diesem Zeitpunkt abzusehen, dass wir das würden machen müssen.
Warum muss man das machen?
Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Also ich habe das mittlerweile schon so als Selbstverständlichkeit kennengelernt. Wenn man als Regierung neu ins Amt kommt, also das war nicht nur diesmal so, das war auch die letzten Male so, ist immer gleich die Frage in der Kommunikation, okay, was haben wir für die ersten 100 Tage?
Woher kommt das eigentlich, diese 100 Tage? Ich meine, ist das nur eine schicke Werbeformulierung, weil 50 Tage, 80 Tage klingt nicht gut, 150 ist vielleicht zu viel, 200 sowieso. Woher kommt das?
Ja, also sicherlich hat die Zahl 100 einen besonderen Reiz, schon vom numerischen her. Aber ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das nachgeschlagen. Ich dachte ehrlich gesagt immer, weil 100 Tage war für mich immer mit Napoleons Rückkehr von Elba verbunden. Also er hat es ja irgendwie geschafft, nachdem er von Elba zurückgekehrt war, waren es ziemlich genau 100 Tage bis zur Schlacht von Waterloo. Und dann war es ja mit der Herrlichkeit auch schon wieder vorbei. Aber zumindest Wikipedia ist der Ansicht und hat wahrscheinlich auch recht, dass die 100 Tage in der Politik, also diese erste Frist nach der Übernahme einer neuen Regierung, dass das jetzt nichts mit Napoleons Rückkehr von Elba zu tun hat, sondern dass das auf Franklin Delano Roosevelt zurückkehrt, der damals 1933, als er zum ersten Mal die Präsidentschaft übernommen hat, und das war ja noch quasi mitten in der Weltwirtschaftskrise und Roosevelt propagierte ja damals seinen New Deal, wo er sagte, wir müssen eigentlich alles anders machen als in den letzten Jahren, um wieder aus der Wirtschaftskrise rauszukommen. Und da waren ja auch teilweise sehr revolutionäre Maßnahmen, also für die damalige Zeit dabei, die ja wirklich mit allem gebrochen haben, was bis dahin so gängige Lehre war in den Vereinigten Staaten. Und da hat er wohl die Journalisten gebeten, sie möchten ihm bitte erstmal 100 Tage Zeit geben, um seine Maßnahmen durchzusetzen. Also quasi die 100 Tage alles jedenfalls nicht negativ kommentieren. Und nach 100 Tagen würde man dann schon eine erste Bilanz ziehen können und auch schon erste Erfolge quasi des New Deal sehen. Und dann könnten sie ihn gerne befragen und auch kritisieren. Und von da ausgehend hat sich das offensichtlich dann als Faustregel des Journalismus in den demokratisch regierten Staaten breit gemacht.
Also jetzt nach den 100 Tagen geht es los. Ungebremst Kritik von der Presse, wenn es denn was zu kritisieren gibt.
Ja klar, das ist.
Und die Opposition hält sich aber auch irgendwie dran, oder?
Die Opposition hält sich auch irgendwie dran. Ja, ist ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, die Opposition hat ja per Definition die Wahl verloren, sonst wäre es nicht Opposition. Und wenn man dann direkt quasi nach der Neukonstituierung, ohne der neuen Regierung überhaupt irgendeine Chance zu geben, sofort loslegen würde nach dem Motto alles Mist, tut das auch der Opposition nicht gut. Und deswegen hat sich diese 100-Tages-Frist eben auch für die Oppositionsfraktionen durchgesetzt, nach dem Motto, die neuen Minister, Ministerinnen und Minister auch erstmal ankommen lassen im Amt. Also das gilt zum Beispiel auch für parlamentarische Befragung, dass man halt nicht jemanden, der 10 Tage im Amt ist, schon sagt, also wie konnten Sie dieses und jenes vernachlässigen, weil ich meine, wir wissen alle, wie man sich fühlt, wenn man einen neuen Job antritt. Also da ist man ehrlich gesagt auch nach 100 Tagen noch weit davon entfernt, jetzt irgendwie in allem tief drin zu sein. Und aber man hat zumindest mal einen ersten Überblick und nach 10 Tagen hat man noch gar keinen Überblick. Und dann so zu tun, als müsste man das von einer Ministerin oder einem Minister erwarten, dass er oder sie also sozusagen wie durch Zauberhand innerhalb von 24 Stunden alles in sich aufsaugt und wiedergabefähig ist, was in dem Ministerium vorher gelaufen ist. Ich glaube, das versteht jeder auf Anhieb, dass das so nicht geht. Und so haben sich eben die 100 Tage eingebürgert nach dem Motto, 3 Monate, give or take. Nach 3 Monaten sollte man zumindest von allem so mal eine ungefähre Ahnung haben. Das ist ja auch berechtigt.
Und wie geht die Landesregierung jetzt mit Ablauf dieser 100-Tages-Frist aktiv um? Oder ist es eher reaktiv? Mal gucken, was die Presse jetzt dann für Maßstäbe anlegt nach 100 Tagen.
Nein, das haben wir schon mitbekommen. Der Ministerpräsident und sein Stellvertreter haben ja diese 100-Tages-Frist zum Anlass genommen, eben eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Das macht man heutzutage so. Da macht man so eine 100-Tage-Pressekonferenz und sagt, was man jetzt schon alles Tolles auf den Weg gebracht und angeschoben hat. Und das ist ja auch genau das, was wir jetzt letzte Woche auch in Hessen erlebt haben.
Und dann wollen wir beide heute zusammen natürlich auf den finanzpolitischen Teil dieser offiziellen 100-Tages-Bilanz schauen und sind natürlich gespannt von dir dann zu hören, welche Punkte sind das und welche sind deiner Meinung nach so die auch irgendwie am wichtigsten oder da, wo einfach die meiste Energie drin ist. Ob es da auch einen Unterschied gibt, keine Ahnung.
Es gibt auch in der Tat eine hessische Besonderheit. Also was ich hier eben dargestellt habe, ist, kann man sagen, so das allgemeine Ritual, was auch in den anderen Bundesländern abläuft, was auf der Bundesebene abläuft und ehrlich gesagt sogar in anderen westlichen demokratischen Staaten. Deswegen das Beispiel Roosevelt hat sich hier überall eingebürgert. Wir haben aber für diesmal in Hessen tatsächlich die Besonderheit, das ist ja das sogenannte 11+1-Programm gewesen, dass wir gesagt haben, wir suchen quasi für jedes Ressort eine Maßnahme, wo das Ressort sagt, das ist sozusagen meine 100-Tage-Maßnahme, damit fange ich jetzt nach außen an und da lege ich jetzt auch einen gewissen Schwerpunkt drauf. Und das ist in dieser Form was Neues gewesen.
Und 11+1, wo kommt die Zahl her?
Wir haben 11 Ministerien, also 11 Fachministerien plus die Staatskanzlei.
Ah, okay. Ja, und auf den Teil wollen wir natürlich einen Blick werfen. Aber mich interessiert natürlich dann auch so ein zweiter Teil heute. Du ganz persönlich, also als der Mensch Alexander Lorz, als der Politiker Alexander Lorz, was ist denn deine 100-Tages-Bilanz, die vielleicht auch noch ein paar andere Dinge in den Blick nimmt als jetzt dieser offizielle Punkt bei 11+1?
Na, schauen
wir mal. Am Ende passt da auch wunderbar, dass wir ein paar Fragen aufgreifen. Dein Team hat über Social Media einfach die Möglichkeit eröffnet, was gibt es denn für Fragen, auch für die wir im Podcast beantworten können, was euch interessiert. Und da passen welche ganz gut jetzt zu dieser 100-Tages-Bilanz. Und das würde ich dich natürlich am Ende auch gerne noch fragen.
Oh, also ich merke schon, heute wird das Erwartungspotenzial aber richtig hochgeschraubt.
Ja, siehst du, nach 100 Tagen ist die Schonfrist vorbei. Auch hier, jetzt geht es ganz anders. Nein, keine Sorge. Also, was ist denn dieser Big Point der aus dem Finanzressort für diese 100-Tages-Bilanz?
Also wir haben tatsächlich einen echten Big Point. Das hat sich jetzt so ergeben, also war jetzt nicht die gezielte Strategie des Finanzministers, aber eines unserer zentralen Wahlkampfversprechen und eine unserer zentralen Aussagen im Koalitionsvertrag ist hier die Einführung des sogenannten Hessengeldes. Also der Gedanke, jungen, also insbesondere jungen Familien, aber auch jungen Paaren, auch Einzelkäufern, die quasi ihr erstes selbstgenutztes Eigenheim erwerben, denen einen Zuschuss zu geben, um mindestens partiell die Belastung durch die Grunderwerbsteuer auszugleichen. Das ist eigentlich nicht unser Königsweg. Der Königsweg, den wir verfolgen, wäre eigentlich mit Freibeträgen bei der Grunderwerbsteuer zu arbeiten, damit eben die Grunderwerbsteuer für Erstkäufer, Ersterwerber kein Hindernis ist. Aber das geht aufgrund der bundesgesetzlichen Lage nicht, weil die Grunderwerbsteuer fließt zwar den Ländern zu, ist aber im Grundsatz bundesgesetzlich geregelt. Da müsste also der Bundesgesetzgeber tätig werden. Und deswegen haben wir gesagt, solange der Bundesgesetzgeber nicht tätig wird, zahlen wir wenigstens einen Zuschuss. Und wie das eben so ist, Zuschuss, Geld, schon sind wir beim Finanzministerium angekommen.
Und das heißt, deine Aufgabe war irgendwie zu schauen, ob das Geld dafür da ist oder was
ja,
genau
das
ist
zu ja tun. Sowieso. Also das gilt natürlich auch für die anderen 11+1-Maßnahmen. Geld kosten die mit, glaube ich, ein oder zwei Ausnahmen alle. Und ich muss natürlich das Geld letzten Endes für alle besorgen. Das war auch die politische Verabredung, dass wir unabhängig auch von allen Konsolidierungsbemühungen gesagt haben, also wir wollen ja besondere politische Schwerpunkte setzen. Und diese politischen Schwerpunkte, die wir zum Beginn dieser Legislaturperiode setzen, die müssen eben auch auf jeden Fall finanziert werden, notfalls durch Einsparungen auch an anderer Stelle. Und insofern muss das Geld für alle mobilisiert werden. Aber beim Hessengeld, das ist deswegen unser Punkt, weil wir das halt letztlich auch administrieren müssen.
Und über welches Volumen reden wir da?
Also das, wir schätzen jetzt, dass das im ersten Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag ist. Das wird aber anwachsen, denn wir zahlen das Hessengeld quasi nicht auf einmal, sondern entsprechend der normalen Laufzeit von Immobilienfinanzierungen über 10 Jahre in 10 Tranchen. Und dann kann man sich jetzt ausrechnen, was da zusammenkommt. Also wir können natürlich nur schätzen, wir wissen erst in einem Jahr verlässlich, wie viele Erwerbsvorgänge dieser Art es wirklich geben wird. Aber wir schätzen schon, dass das so irgendwo um die 20.000 oder so sich bewegen wird. Und ja, das kann man ausrechnen, 20.000. Das Hessengeld macht so zwischen 10.000 und 30.000 Euro typischerweise aus. Und wenn man das multipliziert, dann kommt man schon auf eine ganz erkleckliche Gesamtsumme, die sie aber in voller Höhe erst in einigen Jahren auflaufen wird, weil wir, wie gesagt, jetzt erstmal mit der ersten Tranche für die ersten Erwerbsvorgänge anfangen.
Und das ist dann jetzt bald möglich?
Es wird eine Weile dauern, bis man das beantragen kann. Wir müssen jetzt die Förderrichtlinie schreiben. Wir haben ja gerade erst die Eckpunkte vorgestellt. Also wahrscheinlich werden die ersten Anträge erst im Herbst gestellt werden können. Dann werden wir es hoffentlich schaffen, die ersten Auszahlungen aber noch vor Jahresende vorzunehmen. Weil natürlich auch spätestens, als die Einführung des Hessengeldes angekündigt wurde, und das war ja schon in der ersten Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Ende Februar der Fall, seitdem haben wir überall schon die Nachrichten bekommen, dass die Käufer auch warten. Nur wir haben bewusst gesagt, wir gehen im Stichtag bis auf diese Ankündigung des Ministerpräsidenten zurück, weil wir wollen ja nicht, dass die Immobilientransaktionen jetzt weiter verzögert werden. Also jeder, der ab jetzt eine Immobilientransaktion vornimmt, die unter die Regularien fürs Hessengeld fällt, wird das Hessengeld auch bekommen, auch wenn er oder sie es vielleicht erst in ein paar Monaten beantragen kann.
Ist das was Exklusives in Hessen, so eine Möglichkeit? Oder weißt du das, ob andere Bundesländer so etwas Ähnliches auch tun?
Also in der Form, in der wir es jetzt praktizieren, vor allem mit diesem umfassenden Charakter, sind wir einzigartig. Das war jetzt wirklich ein hessisches Alleinstellungsmerkmal. Deswegen hat das auch so eine politische Bedeutung. Es hat schon ähnliche Programme beispielsweise in Nordrhein-Westfalen gegeben, die aber auch dann meistens nur eine begrenzte Laufzeit und einen begrenzten Umfang hatten. Also in dem großen Maßstab, in dem wir es jetzt hier anlegen, findet das das erste Mal statt.
Und dann ist ja, auch wenn es vielleicht auf diese 11 plus 1 Liste nicht wirklich gehört, aber das Aufstellen des Nachtragshaushalts für dich auch ein großer Teil dieser ersten 100 Tage gewesen.
Ja, das ist, wenn man so will, eine Zwangsläufigkeit. Nun ist das auch wieder eine hessische Besonderheit, weil sich unser Landtag ja immer von Verfassungswegen am 18. Januar konstituiert, also jedenfalls schon seit einigen Legislaturperioden. Und weil man ja nicht am 18. Januar, da muss die Regierung erst mal ins Laufen kommen, 100 Tage, bis man einen Haushalt verabschiedet hat, ist Sommer, so wird das ja auch mit dem Nachtragshaushalt sein. Und da man ja nicht bis zum Sommer warten und auf Nothaushaltsrecht laufen kann, macht man in aller Regel vorher einen Doppelhaushalt, so ist das die letzten Male auch immer schon geschehen. Und wir haben auch jetzt einen Doppelhaushalt 2023-24, mit dem wir schon arbeiten können. Aber die neue Landesregierung setzt natürlich andere Schwerpunkte. Es haben sich mittlerweile auch andere Bedarfe ergeben. Das 11 plus 1 Programm ist natürlich ein herausragendes Beispiel dafür. Und deswegen muss man auch entsprechend den Haushalt umbauen. Und das ist die Funktion des Nachtragshaushalts. Das würde, wenn unsere Konstituierung später im Jahr läge, würde man das zweckmäßigerweise einfach mit dem nächsten regulären Haushalt machen. Aber weil wir halt, wie gesagt, im Januar konstituieren und nicht bis zum nächsten Januar warten können, bevor wir die Dinge haushaltstechnisch umsetzen, ist das in Hessen immer so, dass eine neue Regierung erstmal einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr vorlegt. Und das ist natürlich auch gleich eine der ersten ganz großen Aufgaben fürs Finanzministerium.
Wie läuft das jetzt dann so als Finanzminister? Also deine Fachreferate liegen dir dann vor, was wo schon irgendwie gebunden ist, wie Steuerschätzungen sind und sowas? Ist das laienhaft gedacht? Weiß nicht. Und dann, was ist deine Rolle? Also wie viel Entscheidungsmacht hast du denn, wenn jetzt dann deine Kollegen aus anderen Ressorts sagen, ich brauche aber noch mehr oder wehe, du nimmst mir das weg?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wirklich. Ich verstehe auch, dass das schwer zu erklären ist, aber ich versuche es natürlich trotzdem. Also klar ist, es ist sehr, sehr viel gebunden. Ich meine, der Haushalt macht, je nachdem, wie man rechnet, mit und ohne Versorgung, bei uns 35 bis 45 Milliarden aus. Und natürlich ist ein Großteil davon gebunden. Gerade in den Länderhaushalten ist allein schon über die Personalausgaben, die bei uns ja den Löwenanteil der Staatsausgaben ausmachen, sehr viel gebunden, weil die Menschen, die da sind, die Menschen, die im Beamtenstatus sind, wo man zu lebenslanger Alimentation verpflichtet ist, da, klar, da kommt man nicht raus. Und politische Programme, die auf Jahre hinweg angelegt worden sind, die beispielsweise auch mit dem Bund oder mit anderen Partnern verabredet worden sind, das sind natürlich auch Verpflichtungen, die kann man gar nicht umgehen. Insofern ist ein Großteil des Haushaltes tatsächlich von vornherein festgelegt. Aber es bleibt natürlich schon noch eine Menge Spielraum, im Guten wie im Schlechten übrig. Du hast die Steuerschätzung angesprochen, die kommt alle halbe Jahre. Das hat immer ganz erhebliche Veränderungen zur Folge, was die Menge des verfügbaren Geldes angeht. Natürlich wechseln auch die politischen Herausforderungen. Denken wir nur daran, in der letzten Legislaturperiode hatten wir Corona, in der Legislaturperiode davor hatten wir die große Flüchtlingskrise oder Welle 2015, 16. Das waren alles Dinge, die hatte niemand auf der Agenda. Die haben unglaublich viel Geld gebunden und das musste alles sehr kurzfristig mobilisiert werden. Und da ist eben aber auch natürlich der politische Entscheidungsspielraum, wie man damit umgeht. Und das ist auch der Punkt, wo die Fachleute natürlich Vorschläge machen, Dinge auch untereinander absprechen. Es gibt ja permanente Kontakte zwischen Fachressorts und Finanzministerium, wo bestimmte Projekte auch votiert werden. Aber ja, die kriegt man dann halt am Ende als Finanzminister auf den Tisch, oft auch in einem sogenannten Chefgespräch mit der zuständigen Ressortkollegin bzw. dem Ressortkollegen. Und dann muss man halt gemeinsam festlegen, was davon machen wir und wofür ist kein Geld da.
Nochmal die Frage, was entscheidest du quasi alleine dann davon? Oder wie wird das dann entschieden?
Na gut, am Ende muss der Finanzminister unter alles seinen Haken setzen, was mit Geldausgeben verbunden ist oder auch mit Geld einnehmen. Also theoretisch, ja, entscheide ich das alles alleine. Faktisch ist klar, man bespricht das kollegial mit den Fachressorts, mit den Kolleginnen und Kollegen und versucht auch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Ich meine, auch jeder Fachministerin, jeder Fachminister weiß, ich kann nicht alles kriegen, was ich mir wünsche oder was sich meine Fachabteilung wünscht. Also ich muss auch priorisieren, ich muss sagen und dem Finanzminister auch vermitteln, das und das sind die Projekte, die mir wirklich am Herzen liegen, die ich unbedingt machen will. Bitte gib mir dafür Geld. Und bei anderen Dingen, es wäre schön, wenn ich die auch noch bekäme, aber da bin ich in Gottes Namen auch bereit zu verzichten. Und dann geht man natürlich auch als Finanzminister im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten auf die Kollegen ein und sagt, okay, also wenn das deine Priorisierung ist, wenn das die Projekte sind, die du sehr gerne machen möchtest, dann gebe ich dir das Geld dafür und da ist dann halt Schluss. Also ja, theoretisch alles die Entscheidung des Finanzministers. Praktisch versucht man sich so weit wie möglich zu verständigen. Man nimmt insbesondere natürlich auf die fachliche Priorisierung der Kollegen Rücksicht. Also ich würde Fachkollegen niemals sagen, hätte ich mal als Kultusminister nicht gefallen lassen, nach dem Motto, also dein Projekt mit der Deutschstunde, das finde ich jetzt aber blöd, dafür kriegst du keine Stellen von mir, aber mach doch lieber im Bereich was Digitalisierung, dafür bin ich bereit, was auszugeben. Also das macht man als Finanzminister nicht. Und natürlich, ich meine, am Ende hat jeder Finanzminister auch einen Chef, das ist der Ministerpräsident. Und wenn der Ministerpräsident sagt, ich will das aber so und so haben, dann kann man das miteinander diskutieren. Und ich meine, es ist auch meine Aufgabe als Finanzminister, dem Ministerpräsidenten auch zu sagen, das und das, das geht halt einfach nicht. Gibt da gewisse objektive Zwänge, aber ja, natürlich versucht man den Wünschen des Ministerpräsidenten so weit wie irgend möglich Rechnung zu tragen, denn am Ende des Tages könnte sich der Ministerpräsident ja auch einfach einen neuen Finanzminister suchen.
Und er hat ja nun auch irgendwie die Hoheit über die grundsätzlichen Leitlinien.
Genau. Also so ist es. Dafür ist er gewählt und dafür hängen wir alle von ihm ab in seinem Status. Und deswegen ist das auch gut und richtig, wenn er die Leitlinien der Politik vorgibt.
Und jetzt die offizielle Bundestagesbilanz des Finanzministeriums. Was sind so noch Punkte, die in dieser offiziellen Meldung, was ja der Punkte irgendwie enthalten ist?
Ja, also die anderen sind natürlich jetzt kleinere Sachen. Also wenn man vom Nachtragshaushalt und eben vom Hessengeld als unserem 11+1 Programm absieht, auch Dinge, die entweder von außen gekommen sind oder die schon angelegt waren. Also ich war jetzt beispielsweise gerade kürzlich unterwegs. Wir haben die Finanzämter fusioniert. Es gibt jetzt auch in den Großstädten keine Mehrfachfinanzämter mehr, sondern immer nur noch ein Großfinanzamt. Also selbst für Frankfurt, wo wir jetzt das zweitgrößte Finanzamt der Bundesrepublik haben. Aber das war ein Prozess, der hat sich über Jahre erstreckt. Da habe ich jetzt sozusagen den Schlusspunkt noch setzen dürfen. Das geht mit in die Bilanz, aber das ist natürlich jetzt nicht unmittelbar auf meine Initiative zurückzuführen. Dann kommen so Sachen von außerhalb, wie beispielsweise die Europäische Geldwäschebehörde, über die wir ja schon mal gesprochen haben. Das ist mir sozusagen einfach vor die Füße gefallen. Also ich habe immer gesagt, mit großem Kompliment an meinen Vorgänger und an viele andere, die da mitgearbeitet haben. Die haben mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und ich durfte den Elfmeter dann verwandeln. Ich freue mich, dass mir das geglückt ist und dass die AMLA jetzt nach Frankfurt kommt. Deswegen geht das natürlich auch in die 100-Tages-Bilanz. Aber ja, Da bestand, wie gesagt, meine Leistung in der Verwandlung des Elfmeters. Dann gibt es aber auch Dinge, wo wir schon im Kleinen, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber im Kleinen auf bestimmte Notwendigkeiten reagieren. Das betrifft solche Sachen wie die steuerliche Behandlung jetzt von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen oder beispielsweise auch neue Leitlinien zur Demokratiefestigkeit der Verwaltung. Das sind, wie gesagt, so Dinge, die jetzt nicht gerade großen Widerhall in der Öffentlichkeit finden, aber die für die Betroffenen schon von Bedeutung sind und die deswegen natürlich auch in so eine Bilanz Eingang finden.
Dann kommen wir jetzt mal zu deiner ganz persönlichen Bilanz, mal ein bisschen weg und ein bisschen an der Seite dieser offiziellen Punkte, die in Pressekonferenzen oder wo auch immer Pressemitteilungen so dann genannt werden. Der Alexander Lorz, der vorher Kultusminister war und jetzt Finanzminister ist, wie fällt deine 100-Tages-Bilanz aus?
Also ganz persönlich ist, glaube ich, ist die Frage, die man sich ja immer stellt, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ich glaube, das kann man nach 100 Tagen ja auch für sich selbst beantworten. Das fühlt man ja. Habe ich mir da falsche Vorstellungen gemacht oder ist das genau das, was ich wollte? Da kann ich jetzt Gott sei Dank sagen, aber gut, alles andere wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen. Ich konnte mir das ja lange genug von außen anschauen, was der Job des Finanzministers ist. Ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Nicht, weil ich jetzt unbedingt vom Kultusbereich weggemusst hätte, aber einfach, weil ich eine neue Herausforderung gesucht habe, weil das ein politisches Feld ist, von dem ich dachte, das würde mich unwahrscheinlich reizen. Und da muss ich auch nach 100 Tagen sagen, das hat seinen Reiz nicht verloren, ganz im Gegenteil.
Das klingt doch prima.
Ja, ich bin auch sehr zufrieden.
Dann kommen wir vielleicht mal zu den Fragen, die deine Follower deinem Team geschickt haben und ganz gut passen heute. Also eine Frage lautet, Finanz- oder Bildungsminister, was gefällt Ihnen besser? Ich meine, eigentlich hast du das implizit gerade beantwortet.
Das stimmt, aber ich kann es gerne nochmal versuchen, ein bisschen anders zu framen. Ich glaube, das kann man nicht absolut vergleichen. Als ich vor über 10 Jahren Kultusminister wurde, war das irgendwo mein Traum. Und da war ich auch nach 100 Tagen auf jeden Fall genauso begeistert, wie ich es jetzt nach 100 Tagen als Finanzminister bin. Aber es hat natürlich auch den besonderen Reiz, es war mein erstes Ministeramt. Also es war alles irgendwie neu und aufregend. Und ich habe das ja auch wirklich die ganze Zeit sehr, sehr gerne gemacht. Nach 10 Jahren hatte ich eben jetzt das Gefühl, es ist einfach an der Zeit, was ganz anderes zu machen, sich mal in was Neues einzuarbeiten, neue Denkweise, eine neue Kultur, neue Herausforderungen anzunehmen. Und also würde ich sagen, heute ja auf jeden Fall Finanzministerium die richtige Entscheidung. Ich würde sie auf gar keinen Fall rückgängig machen wollen. Aber wie gesagt, das bitte ich jetzt nicht so zu lesen, als hätte ich jetzt 10 Jahre nur darauf gewartet, also endlich das Ressort wechseln und ins Finanzministerium schlüpfen zu können. Vor 10 Jahren hat sich natürlich auch die Frage überhaupt nicht gestellt, habe ich über das Finanzministerium nicht mal nachgedacht.
Was ist der entscheidende oder im Kern der Unterschied zwischen den zwei Ressorts? Gibt es einen oder auch mehrere?
Es gibt auf jeden Fall mehrere. Also sicherlich gibt es auch eine sehr unterschiedliche Ministeriumskultur. Also um es mal ganz platt zu sagen, Finanzer sind einfach anders drauf als Pädagogen.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Einfach Deformation professionell. Juristen haben auch sowas. Ich glaube, alle Berufe haben das letzten Endes. Weil in jedem Beruf adaptiert man eine gewisse Denkweise, eine gewisse Herangehensweise an die Dinge, was ja auch mit den Fragestellungen zu tun hat, mit denen man sich beschäftigt. Und die sind im Finanzbereich schon einigermaßen anders als im Kultusbereich. Also deswegen, da ist auf jeden Fall ein Unterschied. Es ist natürlich der am leichtesten fassbare Unterschied, ist, denke ich, der, dass natürlich das Kultusministerium, das bitte ich jetzt auch nicht negativ zu verstehen, aber das Kultusministerium ist in gewisser Hinsicht eindimensional. Es ist halt wirklich alles auf Schule und um Schule herum sich an Fragestellungen ergibt, fokussiert. Das Finanzministerium ist per Definition ein Querschnittsministerium. Das heißt, letzten Endes müssen wir uns mit allen politischen Fragestellungen beschäftigen, weil die allermeisten Geld kosten. Natürlich ohne in die Tiefe zu gehen, wie das Fachressort das jeweils tut, aber wir müssen genug davon verstehen, um beurteilen zu können, wie wir das mit den Finanzströmen entsprechend organisieren. Und das heißt, das Finanzministerium arbeitet wesentlich mehr in der Breite. und außer in seinen unmittelbaren Kernthemen, wie Steuerpolitik natürlich, eigentlich nicht in der Tiefe. Und dann gibt es noch so Unterschiede, ja, ich sag mal, in so Äußerlichkeiten. Also mir fällt zum Beispiel auf, dass sich mein Reiseverhalten ziemlich zu verändern scheint. Also als Kultusminister, ich meine, klar, wir waren viermal im Jahr waren wir zur Kultusministerkonferenz unterwegs, aber ansonsten bin ich doch weitestgehend in Hessen geblieben. Dafür bin ich in Hessen auch wirklich sehr, sehr viel übers Land gefahren, weil Schulen gibt's überall und ich habe viele Schulbesuche gemacht und eben auch teilweise in ganz kleinen Städten und Dörfern. Und da habe ich Hessen echt gut kennengelernt, auch und gerade den ländlichen Raum. Ich merke im Finanzministerium, dass ich doch sehr viel mehr jetzt in Richtung Berlin, auch ein bisschen in Brüssel unterwegs bin. Allein schon die Finanzministerkonferenz tagt mindestens einmal im Monat. Daran merkt man schon einen gewissen Unterschied. Und dass ich gefühlt irgendwie jeden zweiten Tag nach Frankfurt fahre.
Wie hoch sind die Erwartungen deiner ehemaligen Kultuskollegen? Mensch, der war doch mal mit Leib und Seele Kultusminister. Wenn wir Geld brauchen, dann haben wir es leichter als bei anderen Finanzministern.
Also, diesen Satz habe ich natürlich schon sehr oft gehört. Das ist ja auch irgendwie naheliegend und natürlich, dass der an einen herangetragen wird. Auch mein Nachfolger und auch alle anderen Kultuskolleginnen und Kollegen wissen natürlich, ich meine, der Finanzminister unterliegt auch gewissen objektiven Zwängen. So wie der Kultusminister übrigens auch. Ich meine, der Kultusminister hat so und so viele Schülerinnen und Schüler. Das kann er auch nicht nach Belieben verändern. Die Schülerinnen und Schüler sind da und die müssen irgendwie beschult werden. Und beim Finanzminister ist es so, das Geld ist da oder ist nicht da. Und das ist eben das, was zur Verfügung steht. Und dann ist irgendwo die Fahnenstange auch zu Ende. Und das ist natürlich ein limitierender Faktor, der auch allem persönlichen und politischen Wohlwollen Grenzen setzt. Und natürlich wissen das auch die Kollegen. Und trotzdem ist leise Hoffnung da, dass, wenn es so auf der Kippe steht, vielleicht doch eher eine positive Affinität zu den Kultusthemen vorhanden ist. Und das will ich auch gar nicht leugnen.
Dann zu einer weiteren Frage. Gab es einen guten Vorsatz in Verbindung mit der neuen Aufgabe? Wenn ja, welchen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, es gibt einen Generalvorsatz. Egal wo man ist, man sollte immer versuchen, gute Arbeit zu leisten. Den habe ich sicherlich auch und habe ihn von Anfang an gehabt und hoffe, dass man mir den auch bescheinigen wird und vor allem, dass ich ihn auch erfolgreich umgesetzt habe, aber das mögen dann andere beurteilen. Nee, so einen richtig konkreten Vorsatz jetzt, der spezifisch fürs Finanzministerium wäre, das kann man so nicht sagen. Ich würde sagen, die allgemeinen Vorsätze natürlich, die man, wenn man so viel Personalverantwortung hat, wie im Kultus und im Finanzministerium, ist natürlich klar, man versucht, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst einzubinden. Man hat den Vorsatz, das gilt auch für beide Ministerien gleichermaßen, dass man natürlich ein offenes Ohr haben will für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, weil Kultus und Finanzen sind ja gerade zwei Ministerien, mit denen die Bürgerinnen und Bürger zwar die allermeisten sehr unmittelbar zu tun kriegen, weil Kultus jedenfalls alle, die in irgendeiner Form was mit Schule zu tun haben, über Kinder, Enkel, Neffen, Nichten, wie auch immer. Und beim Finanzministerium, ich meine, Steuern muss auch so gut wie jeder zahlen. Also insofern, ja, aber das sind die eigentlich die Grundregeln auch der politischen Kommunikation. Gute Mitarbeiterführung, gute Kommunikation nach außen, Offenheit, Transparenz. Aber ich glaube, das sind Vorsätze, die sollte man in jedem Amt dieser Art haben.
Und eine letzte Frage, zum Schluss passt die vielleicht richtig gut. Wie schafft man es, trotz der vielen Arbeit Zeit zum Entspannen zu finden?
Ja, das ist eine wichtige Frage, das stimmt. Auch die gilt, egal in welchem Ministerium, weil das Stresslevel ist überall mehr oder weniger das gleiche. Und gilt natürlich auch in allen anderen Jobs, auch natürlich draußen in der freien Wirtschaft, die mit einer ähnlichen Belastung einhergehen. Ich meine, wir arbeiten alle, ich weiß, bei Politikern glaubt das immer nicht jeder unbedingt auf Anhieb, aber es ist tatsächlich so, wir arbeiten alle mehr oder weniger rund um die Uhr. So wie dass ich das eigentlich aus fast allen anspruchsvollen Jobs kenne. Das hält man erstmal überhaupt nur durch, wenn man das Ganze, wie heißt das so schön neudeutsch, als Eustress versteht, also versucht, ein gutes Stresslevel aufzubauen, nach dem Motto, das Adrenalinlevel kommt aus dem Reiz und es darf auf keinen Fall irgendwie aus der Angst vor irgendetwas kommen. Also man muss ein gutes inneres Verhältnis, eine gute innere Einstellung zu seinem Job haben, sonst kann man diese Belastung nicht tragen. Aber das, glaube ich, versteht sich von selber, weil wer die nicht mitbringt, der hält das eben auch wirklich nicht lange durch. Aber selbst bei bester Einstellung und besten Vorsätzen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man für sich selber klar die Momente definiert, wo man auch mal alles beiseite legt und sagt, jetzt erstmal alles geordnet und jetzt hole ich mal tief Luft. Und das, was jetzt weiter an offenen Fragen hier ansteht, kümmere ich mich morgen wieder. Es funktioniert nicht anders. Man muss innerlich abschalten können. Es geht gar nicht darum, ob man jetzt noch eine E-Mail beantwortet oder so, sondern man muss es schaffen, dieses innere Hamsterrad im Kopf zu stoppen. Weil man hat ja permanent, es gibt ja niemals eine problemfreie Situation in keinem Job mit dieser Verantwortung. Also man hat permanent irgendwelche offenen Baustellen im Kopf und man denkt, was muss jetzt da passieren, was sind die nächsten Schritte, was könnten da für Gefahren lauern, auf welches Ziel steuere ich dahin. Und man muss lernen, dieses Hamsterrad im Kopf einfach mal für sich selber anhalten zu können und dann auch wirklich stehen zu lassen und dann eben zum gegebenen Zeitpunkt wieder in Betrieb zu nehmen, weil muss ja weiterlaufen. Aber das Hamsterrad anhalten können im Kopf, das ist, glaube ich, die entscheidende Fähigkeit, um so einen Job auch auf lange Zeit durchzuhalten.
Da wäre natürlich der perfekte Moment gerade für mich, mal abzubiegen und rauszufinden, wie du das machst. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Das passt heute auch nicht, aber das machen wir bei anderer Gelegenheit mal.
Ich kann nicht gerne darüber erzählen, aber am Ende muss da jeder seine persönlichen Techniken
entwickeln. Das ist wie bei allen Ratgebern und in der Richtung. Letztlich machen muss man es für sich selbst. Ja. Nur vom Lesen oder Hören klappt es nicht.
Aber man kann verschiedene Dinge ausprobieren und feststellen, welche für einen selbst am besten funktionieren.
Ich danke dir für diesen Einblick in deine auch persönliche Bilanz.
Gerne.
Und danke an alle, die uns Fragen geschickt haben. Es gibt noch welche, die bringen wir dann ein anderes Mal unter. Aber wir freuen uns immer zu jeder Zeit. Was interessiert euch von Alexander Lorz und seiner Arbeit? Und dann versuchen wir das unterzubringen.
Ja, wir beantworten sie auch.
Eine gute Zeit wünschen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. War uns eine Freude.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.